Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Thema diesmal, nachdem wir letztes Mal schon wieder bei den Nazis gelandet sind, mal gucken, wie es heute wird, das estnische Liederfest.
Also ich verspreche dir, ich komme bei jedem Thema, das du mir vorschlägst, auf die Nazis. Das ist kein Problem.
Okay, Kartoffelsalat.
Auch in diesem Fall. Auch in diesem, ja, Hitler wollte Kartoffelsalat.
Genau, Hitler Nein. hat auch immer Kartoffelsalat ja. mit ohne Mayo gegessen.
Ja, und keine Würstchen, er war ja angeblich Vegetarier, wobei ich das gar nicht glaube, aber ist auch egal.
Nur ein Ei.
Ja, natürlich. Nee, das war übrigens Göring. Weggeschossen am Marsch auf der Feldherrnhalle, deswegen morphiumsüchtig. Also.
Entschuldigung. Ja, das stimmt gar nicht, dass Hitler nur ein Ei hatte. Das war der Göring.
Man
muss nur lange genug warten, dann wird alles irgendwie zur Farce. Obwohl es war damals auch schon eine Farce, aber keiner hat entsprechend reagiert. Ne?
Ja. Ich wollte nur darauf hinweisen, wir befinden uns, wenn wir über das estnische Liederfest sprechen, im Baltikum. Mhm. Dort bekam Estland als eines der ersten ehemaligen Sowjetrepubliken 1991 seine Unabhängigkeit, mit Litauen und Lettland mehr oder weniger zeitgleich, also die einen im März, die anderen im August. Diese Unabhängigkeit hatte Estland verloren, und zwar, und jetzt sind wir wieder bei ihm, beim sogenannten Hitler-Stalin-Pakt 1939, haben Hitler und Stalin verabredet, wo die Einflusssphären jeweils der Sowjetunion bzw. des Deutschen Reiches liegen. Und da war klar, dass also der baltische Raum, also der Zugang zur Ostsee und überhaupt da oben die ganze Kante, das wäre also Stalins Beritt. Da würden sich da die Deutschen auch nicht einmischen, wenn dort die Sowjetarmee einmarschiert. Und Litauen, Lettland und Estland wurden dann Sowjetrepubliken innerhalb der UdSSR. Und natürlich 1991, als dann alles den Bach runterging, sind sie sozusagen wieder entlassen worden und sind seitdem unabhängig. Und ich war schon mal da. Es ist ein wunderbares Land und es sind ganz tolle Leute, die da leben. Und das Tallinn sieht aus so ein bisschen wie so eine Hansestadt, weil das ja auch Teil der Hanse war. Und wir, als Deutsche fühlt man sich da sehr wohl. Weil das Baltikum ist ja auch vom Deutschen Orden gegründet worden, da komme ich gleich noch drauf. Jedenfalls, es ist wirklich sehr freundlich und nett, allerdings, und das merkt man auch, in unmittelbarer Nähe zur Russischen Föderation. Mhm. So. Und das macht dieses Land verrückt. Also die sind.
Kann ich verstehen. Haben ja sogar noch eine große russische Minderheit im Land, ne?
Eine sehr große. Und die sind alle auf 180. Und also wenn irgendwas passiert, die ersten, die da das Messer zwischen den Zähnen haben, das sind die Finnen und die baltischen Staaten. Die vier, die machen schon direkt jetzt Alarm. So, also, jetzt kommen wir auf das Singen. So, und dieses Singen als Ausdrucksform, das gibt's ja auf der ganzen Welt, aber eben in Estland und auch in Litauen und Lettland, also im Baltikum, ist das eine besondere Form, dass man Gemeinsamkeit dadurch hergestellt hat in frühen Zeiten, dass man sich zum Singen getroffen hat. Wir blicken noch mal kurz zurück. Die Christianisierung des Baltikums, die hat ja während des frühen Mittelalters oder im Mittelalter begonnen. Das kam also die christliche Lehre, und zwar nach dem dritten Kreuzzug. Damals hat Papst Innozenz dem Deutschen Orden für das Eingreifen in den dritten Kreuzzug, also für die Teilnahme am dritten Kreuzzug, versprochen, im Baltikum Lehen zu bekommen, um dort auch zu christianisieren und Staaten zu gründen. Und das haben die Deutsch-Ordensstaaten tatsächlich gemacht. Das sind diese drei. Das heißt, die Ritter des Deutschen Ordens haben nicht nur das Christentum nach Estland gebracht oder ins Baltikum, sondern natürlich auch Vorstellungen des Lebens vom Christ, also christliche Lebensformen. Und sie haben auch geistliche Lieder mitgebracht. Und so kann man dann zurückverfolgen, dass die Lieder, die in Estland gespielt wurden und gesungen wurden, zunächst einmal, ich sag mal, Reigenlieder waren, also ganz normale Volkslieder, und daran kamen immer mehr christliche Lieder dazu. Und es hat wohl immer schon, aber das ist urkundlich nicht so gut nachzuvollziehen oder nicht dokumentierbar, es hat wohl immer schon diese Männerchöre gegeben. Mhm. 1828 wird zum ersten Mal ein großer Männerchor in Estland erwähnt, der eben diese religiösen Lieder aus dem Mittelalter gesungen hat und der sehr populär war. So, und dann geht es weiter, das wurden dann ein paar Jahre später die ersten Liederfeste regelrecht veranstaltet, also das deutsch-baltisches Liederfest, und da wurde also auch mächtig gesungen und das wurde dann wiederholt, und mittlerweile wurden in diesen Liedern nicht nur das ich sag mal, Darbieten christlicher Überzeugungen gesehen, sondern auch, das war so eine Art Vorbild für nationales Erwachen. Ah. Ich will mal jetzt sagen, in der Mitte des 19. Jahrhunderts beginnt es im Zarenreich, also in der großen, beim großen Nachbarn, und sie sind ja auch Teil des Zarenreichs, zu rumoren. Das Land kommt nicht richtig in den Quark. Wir kriegen keine richtigen Reformen hin. Es gibt immer noch Leibeigenschaft. Das ist immer noch agrarisch, währenddessen die europäische Mitte sich allmählich beginnt zu industrialisieren und die Leibeigenschaft schon lange abgeschafft hat und auch Grundreformen gemacht hat. Also die Modernität sozusagen geht so ein bisschen an den Russen vorbei. Es ist übrigens auch noch heute ein großes Problem von ihnen, weil sie sich immer sozusagen in diesem Prozess befinden, den sie angeblich selbst gar nicht verursacht haben, sondern der von den Europäern mit Absicht so gestaltet wurde, was natürlich Bullshit ist. Na, wir hätten es sehr gut gefunden, wenn die Russen industrialisiert gewesen wären, wenn wir dann einen großen, tollen, schönen, wunderbaren, unendlich großen Markt für unseren Kram gefunden hätten, aber das war nicht so. Gut. Nun sehen wir also, dass die Folgejahre 1863, 65 und 67, also alle zwei Jahre, gibt es diese Liederfeste. Und diese Liederfeste sind Ausdruck des Nationalbewusstseins und des Nationalstolzes der Esten. Natürlich auch der Litauer und der Letten, die das auch machen, aber nicht so besonders wie die Esten.
Die machen das jeder für sich, also sie machen nicht ein großes über das gesamte Baltikum.
Nein, die sind auch sehr unterschiedlich. Also es ist jetzt, die sind zwar baltische Staaten, ja, das stimmt, aber wir sind ja auch europäische Staaten. Ich sag mal, die Benelux-Staaten, Deutschland und Frankreich, das sind alles mitteleuropäisch zivilisierte Staaten, aber sie sind auch sehr unterschiedlich. Also das ist jetzt nicht, man kann das nicht einfach so in einen Topf schmeißen. Das ist im Baltikum natürlich auch so. So, und 1869 gibt es zum ersten Mal ein gesamtestnisches Liederfest in der Stadt Tartu. Das ist heute die zweitgrößte Stadt des Landes. Da gibt es die älteste Universität des Landes. Und damit sozusagen sind diese Liederfeste Manifestation des Eigenständigkeitsbedürfnisses der Esten. Und wenn wir jetzt noch mal einen kurzen Blick in die Geschichte Estlands zurückwerfen, dann können wir mindestens mal drei oder vier Etappen festhalten, die dieses Unabhängigkeitsbedürfnis oder dieses nationale Einheitsbestreben massiv behindert haben. Das erste war, wir haben auch schon mal eine Sendung dazu gemacht, Polen-Litauen, also 1583 wird das gegründet und unter der polnisch-litauischen Herrschaft steht auch Estland bis 1639. Dann kommt der große schwedische Nachbar und beherrscht das Land bis 1710. Und dann kommt der große russische Nachbar, also das Zarenreich, und beherrscht das Land bis 1918. Dann wird das Land nach dem Ersten Weltkrieg unabhängig. Stalin und davor auch Lenin haben beide nicht die Kapazitäten, das Baltikum zurückzuerobern, weil sie im Krieg mit Finnland verwickelt sind und zunächst einmal wirklich sich konsolidieren müssen und dann natürlich auch die Nazis kommen. Das heißt, bis zu dem Hitler-Stalin-Pakt, den ich eben erwähnt habe, der ist vom 23. August 1939, bis dahin ist Estland unabhängig und sie werden dann tatsächlich regelrecht besetzt 1940, als also Stalin den Hitler-Stalin-Pakt in die Tat umsetzt und in die Länder einmarschiert, die ihm aufgrund dieses Paktes zustehen, in Anführungsstrichen. Natürlich stehen sie ihm nicht zu, aber er kann dort einmarschieren, ohne dass die Deutschen ihm auf den Sack hauen. Aha. Das heißt, er kann das machen und es gibt keine Konsequenzen. So, das heißt, da endet die Unabhängigkeit und damit endet natürlich auch das, was die Liederfeste eigentlich wirklich sind, nämlich ein fester Bestandteil des Kulturkalenders, ein fester Ausdruck der nationalen Einheit und der nationalen Eigenständigkeit. Die wurden bis dahin immer im Radio übertragen. Viele tausend Sängerinnen und Sänger haben sich beteiligt. Das war die herausragende Veranstaltung alle zwei oder drei Jahre. Mhm. Und das Land war in den Bann gezogen dieser Lieder. Jetzt kommt die Zeit der Sowjetunion. Ja, die Sowjetunion hat gesagt, das ist so eine kulturelle Eigenheit von diesen Esten da oben, das lassen wir mal lieber. Die können das gerne weitermachen. Allerdings, und das macht natürlich alles aus, überlassen wir nichts dem Zufall. Das heißt, wir choreografieren diese Feste und wir suchen die Lieder aus, die dort gesungen werden. Mhm. Damit wurde aus der estnischen Nationaldarstellung eine sozialistische Propagandashow, die natürlich keine Sau mehr interessiert hat, die aber gemacht werden mussten, weil es eben von oben sozusagen oktroyiert wurde. So, und jetzt das eigentlich Spannende ist, warum eigentlich diese baltischen Staaten so massiv antirussisch sind. Also so ähnlich wie Polen.
Naja.
Ja, das liegt nicht nur daran, dass die unter der Sowjetherrschaft gelitten haben. Das liegt nicht nur daran, dass das brutal war. Das liegt auch nicht nur daran, dass Gorbatschow wusste ja angeblich nichts davon, in Litauen die Panzer marschiert sind 1991.
Nee, haben die einfach so gemacht, ne? Also
das ist einfach passiert.
Das ist halt passiert.
So. Ja, also das lassen wir alles weg, sondern sie haben gemerkt, dass die Sowjetunion der letzte große Bruder war, der ihnen das nationale Selbstbewusstsein geklaut hat. Es unterdrückt hat. Sie mussten die Fremdherrschaft ertragen und sie waren auf einmal sehr viel mehr mit ihren Nachbarn verbunden, also mit den Letten und den Litauern und mit den Finnen. So, pass auf, jetzt kommt's. Zwischen Tallinn und Helsinki sind es mal gerade 85 Kilometer. Wenn du die Schnellfähre nimmst von Tallinn, dann bist du, das haben wir auch gemacht, in 90 Minuten in Helsinki. Mhm. So, jetzt, das Irre ist, während wir die Sowjetunion haben, also bis 1991, wurde in Finnland allabendlich die Nationalhymne gespielt, so ähnlich wie im Deutschlandfunk. Jetzt ist aber die finnische Hymne identisch von der Melodie her mit der estnischen. Das heißt, die Esten haben während der Sowjetzeit abends das Radio angemacht und die finnische Hymne auf estnisch mitgesungen. Damit war sozusagen das Liederfest und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und das Aufrechterhalten des Nationalbewusstseins über den Umweg Finnlands Nationalhymne gewährleistet. So, und das hat dafür gesorgt sozusagen, dass die Esten ein extrem starkes Eigenständigkeitsbedürfnis haben und Nationalbewusstsein haben, ohne jetzt aggressiv gegen andere zu werden. Das ist das Schöne an ihnen. Also ich habe ja nichts dagegen, wenn jemand, ich sag mal, nationalstolz ist.
Ja, aber es kippt ja leider gerne in Nationalchauvinismus, gerade wenn du ein großes, wirtschaftsstarkes Land bist.
Ja. Genau, solange der die anderen dadurch nicht fertig macht, ist ja alles in Ordnung. So, und insofern ist dieses Liederfest auch heute, und das wird jetzt in diesem Sommer wieder stattfinden, im Moment wird es alle 5 Jahre gemacht, ein solches Mega-Event, und ich habe das noch nie gesehen, selbst bei den Fischerchören, ja, der hat ja auch so Massenveranstaltungen gemacht. Da sind 15.000 bis 20.000 Menschen, die singen. Und zwar so, dass man sich das auch noch anhören kann. Das ist jetzt nicht einfach so durcheinander gesungen, sondern die können das auch alle. Die kennen diese Lieder, die richten sich nach dem Dirigenten, der steht auf einem meterhohen Podest aus Beton in Fußballstadien und dirigiert vor ihm stehende 20.000 Menschen. Dass das überhaupt geht, ist mir ein Rätsel, aber es geht.
Es geht. Kann man sich angucken. Wir haben ein Video in den Shownotes.
Genau. Und ich muss wirklich sagen, das fasziniert mich massiv. Also ich finde sowas so irre, dass ich hatte erst gedacht, warum muss ich das machen und warum machen wir das? Aber ich muss wirklich sagen, das ist ein super Thema.
Weil du musst das machen, weil du der Chef bist.
Ja, aber ich meine, auf der anderen Seite, warum soll ich jetzt hier rumsingen? Was soll das denn? Wir sind eine Geschichtssendung. Ja. Es hat mich wirklich beeindruckt. Ich muss das wirklich sagen. Es hat mich beeindruckt, auf welchen Wegen dieses Zusammengehörigkeitsgefühl überleben kann, obwohl man unter Fremdherrschaft steht. Und das ist ja über viele hundert Jahre gewesen. Das war jetzt nicht einfach nur so ein bisschen Kommunismus, sondern das waren ja alle möglichen Leute. Polen, Schweden, Russen, Sowjetunion und so weiter. Also das muss ich wirklich sagen. Das hat mich schwer beeindruckt und das Letzte und Tolle daran ist, die Revolution in Estland, die ja auch 91 war, ist ohne auch nur einen einzigen Schuss vonstatten gegangen. Also genauso wie in der DDR damals. Es hat einfach nur Proteste gegeben, das war's und es hat gereicht. Währenddessen in Litauen, wie wir alle wissen, war es ja ziemlich blutig. Mhm. Die Esten sind frei geworden, ohne dass ein einziger Mensch zu Schaden gekommen ist. Und das wiederum, da ziehe ich wirklich tief den Hut.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 2.6.2025 auf Deutschlandfunk Nova.
Wer redet, ist nicht tot.